Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
Resonator.
In Magdeburg gibt es einen Standort des Deutschen Zentrums für neurodegenerative Erkrankungen. Dort forscht Thomas Wolbers an der Kognition des Alters. Hauptsächlich geht es ihm um räumliche Orientierung und zu seinen Gerätschaften gehören Virtual Reality Brillen. Und im Laufe unseres Gesprächs hat sich herausgestellt, dass seine Forschungsgruppe diese Brillen auch noch für was ganz anderes einsetzt, nämlich für die Behandlung von Angststörungen.
Der Hintergrund ist der, dass eben in meiner Arbeit oder in unserer Arbeit, wie gesagt, virtuelle Realität schon seit ich in Magdeburg angefangen habe, immer schon sehr großen Platz eingenommen hat, dass wir sehr, sehr viele Studien gemacht haben, wo in irgendeiner Form virtuelle Realität mit auftaucht. Und von daher haben wir natürlich sehr viel Expertise über die Jahre entwickelt. Ja. Und dann kam irgendwann in Diskussionen in meiner Arbeitsgruppe die Idee auf, doch mal zu schauen, inwieweit man dieses Wissen auch, sag mal, in praktische Anwendungen überführen kann. Ja. Und nicht nur immer nur quasi auf der Ebene der Grundlagenforschung bleibt, sondern auch, okay, was könnte es für einen, ich sag mal, Technologietransfer geben in die Praxis?
Translation. Ja.
Translation, schönes Wort, genau, wichtiges Wort. Und da haben wir ein bisschen nachgeforscht, wie denn so die Datenlage aussieht für jetzt verschiedene Erkrankungen, ja, und sind dann eben darauf gestoßen, dass zum Beispiel, also insgesamt für Phobien, es schon einiges an Forschung gibt. Ja, nach dem Motto, okay, wie kann ich Phobien, also Angsterkrankungen, durch eine Exposition therapieren?
Angst vor Spinnen, leg ihm eine Spinne auf die Hand, ist ja so ein Klassiker,
den wir auch sehen. Wo es halt ganz viel, wo es viel gibt, ist so in den USA, da gibt es viele über, mit diesen Kriegsveteranen, wo man versucht, diese posttraumatische Belastungsstörungen, wo die quasi solche Situationen wieder erleben sollen, um quasi dieses Trauma in irgendeiner Form dann damit klarzukommen. Und für viele dieser Störungsbilder ist es so, dass im Prinzip, wenn man so eine Verhaltenstherapie macht, zwei Ansätze verfolgt werden. Der erste Ansatz ist, man macht das sogenannte In-Sensu-Exposition. In-Sensu heißt in der Vorstellung. Ja, das heißt also, wenn wir jetzt beim Spinnenbeispiel bleiben, ja, okay, ich stelle mir vor, da wäre jetzt eine Spinne hier auf dem Tisch, die kommt immer näher und ich versuche, mich diese Situation zu stellen. Ja. Das geht mehr oder weniger gut, hängt natürlich stark davon ab, wie gut ist jemand in seinem Vorstellungsvermögen. Ja. Auch da gibt es Unterschiede, wie gut sich Menschen das vorstellen können. Es ist ein bisschen schwer kontrollierbar für den Therapeuten auch. Mhm. Macht der jetzt wirklich das, was soll? Und die Effekte sind zwar da, aber nicht so stark wie bei der sogenannten In-Vivo-Exposition. Das heißt also, wenn ich einen Patienten tatsächlich einer solchen Situation real aussetze. Ja, das funktioniert definitiv am besten für viele dieser Angsterkrankungen. Findet man gute Therapieerfolge. Es kann auch zeigen, dass diese therapeutischen Effekte auch langfristig anhalten.
Ja. Was passiert da eigentlich genau mit mir, wenn ich dann die Spinne auf der Hand sitzen habe? Warum verschwindet meine Angst vor der Spinne dann?
Gut, das ist ja letztendlich eine verhaltenstherapeutische Idee, dass ich quasi versuche, den Patienten, also oft liegen solchen Störungen ja so verzerrte oder krankhafte Kognitionen zugrunde. Ja, das heißt, dass ich als Patient mir irgendwelche Reaktionen, irgendwelche Situationen, irgendwelche Folgen ausmale, die so dramatisch sind, dass mein Körper eben maximal mit Angst reagiert. Ja. Und da ist ja die Idee, letztendlich war es die therapeutische Idee, dass man versucht, schrittweise dem Patienten zu zeigen, dass diese Kognitionen irreal, surreal sind, ja, nichts mit der tatsächlichen Reaktion zu tun haben, dass wenn er es schafft, eine Angstsituation auszuhalten, dass die Symptome auch weggehen. Und das ist ja so ein klassisches Prinzip der kognitiven Verhaltenstherapie. Und genau, jetzt nochmal zurückzukommen auf das Thema der Sozialphobie. Da ist eben die besondere Herausforderung, also Sozialphobie, wie gesagt, Leute, die eben sehr starke Angst haben vor sozialen Bewertungen, dass von anderen bewertet werden, die von daher soziale Situationen vermeiden, ja. Die eben nicht in eine Bar gehen und jemanden fragen, irgendwie kann ich mich dazusetzen, ist da noch ein Platz frei, denn es generell unangenehm ist, sich im Management zu bewegen, und bei starken Sozialphobikern führt das dazu, dass sie auch nicht mehr arbeitsfähig sind, dass sie wirklich dann auch zu Hause sind. Also schon massive Einschränkung des täglichen Lebens.
Ja. Ich kriege in großen Menschenmengen so Volksfest, irgendwie sowas, kriege ich einen Fluchtreflex. Ja. Ist das eine Sozialphobie?
Ja, nee, nicht wirklich. Also, okay. Also wirklich so klassische Sozialphobie ist wirklich so, da geht es wirklich um die Bewertung. Es ist nicht darum, was Sie meinen, das ist eher so ein Gefühl, so enge, ich fühle mich eingeengt.
Ich will weg, ja,
genau. Nee, also okay. Sozialphobie ist wirklich, dass Sie Angst haben, von anderen bewertet zu werden.
Okay.
Ja, genau. Und und da kann man auch diese Ansätze machen, wie ich eben sagte, also in Senso, in der Vorstellung oder in Vivo real, funktioniert auch ganz gut. Nur da hat man ein extremes logistisches Problem. Das heißt, wenn ich jetzt als Therapeut jemanden in vivo therapieren will, dann muss ich soziale Situationen schaffen. Dann muss ich vielleicht in der Klinik sagen, okay, jetzt kommen mal bitte 3 Ärzte, 5 Krankenschwestern und 2 Sekretärinnen hin, setzen sich dahin und stellen irgendeine Situation, soziale Situation nach. Und der Patient muss jetzt irgendwas machen, muss vielleicht einen Vortrag halten oder irgendwas über sich
und erzählen. Was nehmen, und mit dem in die Disco gehen kann man ja auch nicht machen, weil dann bricht er ja zusammen im Zweifelsfall. Ne?
Also das, klar, wird, ja. Gut, das wird schon gemacht, nur das ist vielleicht jetzt nicht in die Disco, aber in sagen wir, weniger krasse Situationen. Nur das Problem ist halt, die Logistik ist extrem.
Ja.
Ich brauche entweder, wenn ich es in der Klinik selbst mache, brauche ich extrem viel Manpower oder ich muss irgendwo hinfahren. Plus ich habe die Situation, wenn ich irgendwo hinfahre, nicht unter Kontrolle. Ich weiß nicht genau, was da jetzt passiert, wie viele Leute sind da jetzt tatsächlich, wie verhalten die sich. Und von daher ist es so, dass in der Praxis aktuell in Deutschland, ich glaube, die Wartezeit auf einen Therapieplatz für Sozialphobie ungefähr 12 Monate beträgt, im Durchschnitt. Viele Patienten werden überhaupt nicht therapiert. Und die therapiert werden, werden oft dann nicht mit der Intensität therapiert, wie es eigentlich nötig wäre, einfach weil es logistisch nicht machbar ist. Man kann es nicht realisieren. Und deswegen haben wir uns gesagt, okay, das wäre doch eigentlich ein super Anwendungsfeld für virtuelle Realität, weil es eben mittlerweile ja möglich ist, solche virtuellen Situationen zu erschaffen, wo nicht nur die Räume real aussehen, sondern wo tatsächlich auch Wesen sind, wo sogenannte Avatare, also virtuelle Wesen sind, die auch realistisch aussehen, die sich auch verhalten können und wo wir dadurch soziale Situationen erschaffen können, die gleichen Effekte erzielen, wie wenn ich sowas in der Realität machen würde. Und wie gesagt, wir sind ja jetzt nicht die Ersten, die darüber nachgedacht haben. Ganz im Gegenteil, da gibt es schon seit circa 10 Jahren etwa ganz gute experimentelle Forschung, die eben gezeigt hat, dass durch eine systematische Exposition in solchen virtuellen Umwelten es auch möglich ist, solche Krankheiten zu therapieren, Therapieeffekte zu erzielen, die vergleichbar sind mit einer Realexposition und die auch lang andauern, die also auch zum Beispiel nach einem halben Jahr noch messbar sind, die dann nicht verschwinden.
Das heißt, der Sozialphobiker, von dem Sie, bevor das Mikrofon an war, gesprochen haben, der in den letzten 10 Minuten der Ladenöffnung erst einkaufen geht, weil er es sonst nicht erträgt.
Genau.
Der übersetzt die virtuelle Realität automatisch in die reale Realität oder muss er da auch nochmal eine Anstrengung leisten?
Nee, also scheinbar reicht es tatsächlich aus. Scheinbar, also es gibt wirklich Studien, die das gemacht haben, die also dann gesagt haben, okay, wir therapieren jetzt mal eine Gruppe in virtueller Realität und dann machen wir am Schluss eine In-Vivo-Exposition. Ja. Das heißt, dann muss er zwar mal einen Vortrag halten vor der echten Gruppe von Leuten. Mhm. Ja. Und da hat sich wirklich gezeigt, dass die Leute also deutlich besser waren, dass die Symptome deutlich geringer waren. Ja, das heißt, dass der Transfer von der virtuellen Welt in die reale Welt tatsächlich auch gelingt.
Ich schweife gerade in meinem Kopf ein wenig ab und stelle mir vor, was das in vielleicht 20 Jahren bedeutet für die VR-Brillen, die wir alle zu Hause haben, was wir damit alles machen. Wir könnten uns da,
klar,
hätten wir solche Brillen zu Hause, wir könnten ja tatsächlich kognitive verhaltenstherapeutische Eingriffe an uns selber vornehmen.
Ja, ist richtig, wenn gleich man wirklich dazu sagen muss, also so wie wir das jetzt konzipieren, ist das wirklich gedacht als Hilfsmittel für den Therapeuten.
Ja.
Das ist nicht die Idee, den Therapeuten zu ersetzen, sondern es ist wirklich zu sagen, okay, wir geben den Therapeuten ein Hilfsmittel an die Hand, mit dem er oder sie therapeutische Situationen erschaffen kann und auch kontrollieren kann, was sonst in der Realität nicht möglich wäre. Also ein banales Beispiel wäre, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt eine Vortragssituation, ja, so, und dann und jetzt ist die Frage, okay, wie mache ich jetzt so eine Vortragssituation mehr oder weniger herausfordernd? So, dann kann ich sagen, okay, ich fange an damit, wie viele Leute sitzen da überhaupt? Sitzen da jetzt nur 2 Zuschauer oder sind das vielleicht 20 oder 200? Ja. Dann, wie verhalten die sich? Sind die vielleicht eher freundlich zugewandt, irgendwie lächeln mich an, irgendwie, oder sind das Leute, die ganz grimmig gucken und dann hängt der erste, zückt sein Handy, fängt an rumzulaufen, der dritte geht ans Fenster. Ja, das heißt, ich habe als Therapeut die Möglichkeit, graduell die Herausforderung für die Patienten anzupassen. Ja, und das ist was, wo wir eben denken, das sollte auch in Händen von Therapeuten bleiben. Der Therapeut muss wirklich ganz genau und auch dann klinisch motiviert entscheiden können, okay, wie muss die Situation jetzt beschaffen sein, abhängig davon, wo ist der Patient, wie stark sind seine Symptome, auf welche Dinge reagiert er maximal. Und wie gesagt, von daher ist nicht die Idee, dass jetzt irgendwie den Therapeuten zu ersetzen und sagen, okay, du machst alles jetzt zu Hause, sondern wirklich den Therapeuten Hilfsmittel anzugeben.
Ich hatte jetzt gerade gar nicht, also den Therapeuten zu ersetzen wäre ja die utopische Version dessen, was in meinem Kopf gerade stattgefunden hat. Also ich habe tatsächlich eher eine dystopische Vision davon im Kopf gehabt. Das ist ja auch gefährlich. Also ich kann mir dann ja im Grunde, und es wird mit Sicherheit früher oder später die ein oder andere Firma geben, die sowas baut, ich kann mir dann ja auch Verhalten antrainieren, das ich vielleicht gar nicht haben will.
Klar, denkbar ist das theoretisch schon. Klar, ich meine, es ist wie bei jeder Technologie, denke ich, auch da Möglichkeit zum Missbrauch gegeben. Das ist völlig klar. Deswegen ist es auch wichtig, dass man sich, glaube ich, sehr offen irgendwie unterhält und auch klar kommuniziert, was sind die Möglichkeiten solcher Technologie, aber was sind auch die Gefahren, die da drin stecken, ganz klar. Vielleicht trotzdem nochmal auf die Frage, was kann ich damit zu Hause mal zurückkommen, was man sich in so einer Sache natürlich gut vorstellen kann, wäre jetzt okay, wir sprechen jetzt von Sozialphobikern, aber was ist denn mit Leuten, die einfach nur so ein bisschen, ich sag mal, Vortragsangst haben?
Ja,
die einfach, denen es einfach schwerfällt, einen Vortrag zu halten von einer Menschenmenge, die aber jetzt sonst keine Patienten darstellen, ja. Und da könnte man sich natürlich super vorstellen, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Software, wo bestimmte Vortragssituationen eingeübt werden können. Ich kann auch sagen, ich fange mal an mit 5 Zuhörern und mache das später mit 200, ja, und kann so selbst einfach so ein Vortragstraining für mich zu Hause auch machen, ja, ohne dass ich jetzt dafür in irgendeine Klinik oder zum Therapeuten gehen muss.
Was geht denn eigentlich noch alles mit diesen Virtual Reality Brillen?
Woran wir jetzt auch viel arbeiten, ist das Ganze quasi zu erweitern, dahingehend, dass wir physiologische Maße mit aufnehmen, mit integrieren wollen. Ja, also physiologische Maße, sprich ich, wenn ich jetzt von einem Patienten wissen will, okay, wie aufgeregt ist der denn tatsächlich? Ja, ist ja die Frage, wie messe ich das? Ich kann ihn fragen, okay, wie fühlst du dich? Kann aber gucken, es gibt ja periphere Maße, es gibt ja sowas wie Herzschlag, es gibt ja sowas wie Schwitzen an der Hand, ja, was ja sehr sensitiv reagiert auf Erregungsniveau. Und da sind wir jetzt dabei, erstmal solche Maße zu messen. Ja, und dass der Therapeut die auch sehen kann und sich kann, aha, wo stehe ich jetzt? Aber was eben noch interessanter ist, es gibt ja mittlerweile Ansätze im Bereich von Biofeedback. Ja, dass ich eben einen Patienten direkt sein Erregungsniveau zurückmelde. Das wird ja in der klinischen Psychologie, in der Psychotherapie schon lange angewendet, weil ja oft es auch so ist, dass Patienten eine sehr verzerrte Körperwahrnehmung haben. Mhm. Das heißt, die denken vielleicht, okay, ich bin total rot angelaufen, mein Herz rast wie verrückt, ja.
Die kennt man ja, die Kandidaten. Es gibt ja immer denjenigen, den man sagt, und werd jetzt nicht rot und der wird dann rot, ne?
Genau. Ja, aber oft auch so, dass sie wirklich eine verzerrte Wahrnehmung haben, sprich, dass sie vielleicht denken, sie sind total rot, aber sind sie gar nicht, vielleicht nur so ein bisschen rot, ja. Oder ihr Herz schlägt vielleicht ein bisschen schneller, aber es rast nicht und sie stehen jetzt nicht kurz vorm Herzinfarkt. Und das heißt, dass durch eine direkte Rückmeldung des eigenen körperlichen Zustands die Patienten auch in der Lage versetzt werden, ihre körperlichen Reaktionen besser zu einzuschätzen und auch zu kontrollieren. Auch zu lernen, okay, wie muss ich mich denn verhalten, um meinen Herzschlag runterzuregeln? Ja? Welche Techniken kann ich denn anwenden, um mein Erregungsniveau zu reduzieren? Ja? Das läuft alles, wie gesagt, unter Biofeedback. Und da sind wir gerade dabei, solche Sachen quasi auch dann in die virtuelle Realität mit zu übersetzen. Also stellen Sie sich vor, man misst jetzt irgendwie zum Beispiel den Herzschlag und hat dann in der virtuellen Welt irgendeine Art Darstellung vom eigenen Herzschlag. Die kann völlig abstrakt sein. Also es gibt, kann mich erinnern, es gibt schon Artikel gelesen zu haben, wo die dann in die Natur rausgegangen sind, in virtuell, und dann war dann Feuer und die Größe des Feuers war dann gekoppelt mit dem eigenen Herzschlag. Ja, nach dem Motto, je schneller das Herz schlägt, umso größer ist das Feuer. Und dann wird der Patient quasi versucht, ihm Techniken beizubringen, der es schafft, die Größe dieses Feuers immer weiter zu reduzieren.
Aber wie überträgt er das dann wieder zurück? Weil es ist ja nicht immer ein Feuer da.
Nee, klar, aber letztendlich geht es ja darum, dass er Techniken an die Hand bekommt, wie er sein eigenes Erregungsniveau kontrollieren kann.
Okay.
Ja, und das wird der Therapeut dann mit ihm einüben. Das heißt, der Therapeut wird ihm sagen, okay, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Vortrag hältst, irgendwie achte auf bestimmte Dinge, versuch bestimmte andere Dinge auszublenden. Mhm. Ja. Und so, da gibt es ja verschiedene Techniken, die Psychotherapeuten dann verwenden, um Patienten in die Lage zu versetzen, ihr eigenes Erregungsniveau zu kontrollieren. Ja. Und darum geht es letztendlich. Und das Feuer ist letztendlich nur eine Art intuitive Darstellung, sag ich mal. Dass man nicht jetzt sagt, ich mache jetzt da irgendein bald ein Diagramm und zeige dem irgendeinen Herzschlag oder so, sondern habe jetzt in virtueller Realität die Möglichkeit, eine sehr realistische, intuitive Simulation oder Darstellung von körperlichen Signalen zu erzeugen.
Nochmal die Dystopie. Ist grundsätzlich mit dem, was Sie tun, auch dann die Dystopie würde dann Mind Control heißen. Ist das grundsätzlich auch möglich? Gibt es da auch eine ethische Diskussion?
Ja, ich denke, ich will sagen, die beginnt gerade. Ich war tatsächlich vor kurzem auf einem Workshop in Brüssel bei der EU, wo es um tatsächlich Neuentwicklung bei interaktiven Technologien ging. Und da war auch tatsächlich ein Symposium, wo es nur um ethische Fragen ging. Mhm. Ja. Und welche neuen ethischen Fragen werden aufgeworfen? Und da ist natürlich ein ganz großes Thema die Frage KI, ja, also künstliche Intelligenz. Ich kann es vielleicht mal unterbrechen, auf unser Beispiel. Ja. Wir können ja sagen, okay, da sitzen jetzt Avatare im Zuschauerraum. So, die Frage ist, okay, wie steuert man diese Avatare? Ja? Und was machen diese Avatare? Wie verhalten die sich eigentlich? Mhm. Ja? Und das ist im Moment, sage ich mal, in vielen Simulationen noch relativ krude, dass da vorgegebene Verhaltensmuster drin sind. Und keine Ahnung, unser Beispiel könnte ich dann sagen, okay, der Therapeut löst zu einem bestimmten Zeitpunkt aus, dass einer anfängt zu klatschen oder irgendwas sagt und so weiter. Das ist ja alles relativ krude und einfach noch, ja. Aber da passiert natürlich sehr viel im Bereich künstliche Intelligenz, dass man jetzt versucht, zum Beispiel vielleicht, okay, ich versuche mal den Zustand des Patienten zu erkennen, zu klassifizieren anhand seiner physiologischen Marker, anhand vielleicht seines Blickbewegungsverhalten und kann dadurch die ganzen Avatare steuern.
Ja. Der ist noch nicht nervös genug, wir lassen jetzt mal einen aufstehen.
Extremfall, ja, zum Beispiel. Ja, das kann man sich alles Mögliche denken. Ja, und da ist natürlich schon die Frage, okay, wie weit geht man da, welche Verhaltensweisen lässt man zu, wo wird es auch für den Patienten dann ethisch grenzwertig, ja, und das ist natürlich auch das eine Frage, die alles ist möglich, ja, und vieles wird möglich sein, ja, gerade durch KI. Und da muss man sich auch ganz sehr klar werden, okay, was sind eigentlich hier die ethischen Dimensionen, die ethischen Probleme, die da aufgeworfen werden. Aber ich würde sagen, diese Diskussion steht noch sehr am Anfang.
Das ganze Gespräch, vor allem darüber, wie das Gehirn den Raum wahrnimmt, gibt's in der nächsten Ausgabe des Resonators.